die Geldjuden, die antichristlichen Juden erst recht. Ein Reichtum ohnegleichen, auf den sie sich verlassen. Das Wort in Jakobus 5, in den Versen 1 bis 6. Jetzt kommt noch etwas Gewaltiges dazu. In dieser Zeit, wo Gott das Land Israel umgestaltet, verwandelt in einen Garten Gottes, in dieser Zeit, also ich sehe es so, das geschieht in diesen fetten Jahren nach einem dritten Weltkrieg, wo alle Widersacher Israels beseitigt sind. Ja, wird alles umgebaut, das wollen wir noch vielleicht die Stelle lesen, in Jesaja, was ist? Vers, Kapitel 26, erstens, Vers 15. Du hast die Nation vermehrt, Jehova. Du hast die Nation vermehrt, du hast dich verherrlicht, du hast hinausgerückt alle Grenzen des Landes. Das sehen wir bis jetzt nur ein Stück weit. Ne? Das ist schon geschehen. Ne? Dass die anfänglichen engen Grenzen, unheimlich gefährlichen Grenzen erweitert, hinausgerückt wurden. Noch nicht genug, jetzt kommt das Wort in nächsten Kapitel 27, Vers 12. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird Jehova Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bache Ägyptens. Und ihr werdet zusammengelesen werden, einer zu dem anderen, ihr Söhne Israel. Und nach Hesekiel 38, 39 lesen wir noch, und dann wird Gott keinen einzigen Sohn Israels mehr unter den Nationen zurücklassen. Warum? Weil genügend Wohnraum und genügend Nahrung für alle da ist. Und dann sind sie schon vor dem tausendjährigen Reich, schon vor der großen Drangsal, in einen Garten Eden versetzt. Was ist das? Für Israel. Und wenn es soweit ist, äußerlich, beginnen die letzten 7 Jahre, erscheinen die beiden Zeugen, Mose und Elia, verkündigen Jesus, dass dieser Jesus von Nazareth tatsächlich der Retter, der Messias ist. In diesen fetten Jahren wird der Tempel in Jerusalem gebaut. Das muss doch alles Zeit haben. Und unter einer politischen Macht, die das nicht nur genehmigt, sondern den Befehl gibt, wie Gott in den vergangenen Zeiten gehandelt hat. Da kommt ein Befehl damals vom Perserkönig, Jerusalem wird wieder gebaut und der Tempel wird wieder gebaut. Und so kommt der Befehl von Westen diesmal, Jerusalem wird so, das Land, die Grenzen kommen so und so, der Tempel wird gebaut. Und jetzt ist und in der gleichen Zeit wird Babel gebaut. Und dann haben wir die beiden, die Weltmetropole Satans in der Ebene Sinja, Babel, und die Weltmetropole Jerusalem mit dem Tempel und den beiden Zeugen.
Heute Morgen kam in dem kurzen Beitrag Christen für den Alltag von irgendeinem Professor da, dass ein Team japanischer Ingenieure in Babylon ist, die unter strenger Absperrung den Turm zu Babel wieder bauen.
So, gut. Also gut, oder wie wir wollen. Ja. Gut, die Dinge rücken zusammen in einer Vehemenz und einer Geschwindigkeit genau nach den Aussagen des prophetischen Wortes. Nun, Daniel 8, da haben wir gesehen, dass nach dem gewaltigen Weltreich des Alexanders des Großen haben 4 seiner Generale dieses Weltreich unter ihre Kontrolle übernommen. Und dann eines Tages, nach so und so viel Zeit, ist einer der Nachfolger, alle Nachfolger, die 4 Himmelsgegenden beherrschten, des Alexandrinischen Reiches, waren immer Griechen. Und wenn wir dann in Daniel 11 lesen, dass da ein König des Nordens gegen einen König des Südens zog und das hin und her ging, bis der König des Südens den Südlichen überwältigt, und dann wird er offenbar damals der Antiochus Epiphanes, nicht, der sich dann damals in den Tempel gesetzt hat und verlangt hat, ihm göttliche Ehre zu erweisen. Da war der König des Nordens, der war ein Grieche, und der König des Südens in Ägypten war auch ein Grieche. Und so wird es sein, das sind alles amerikanische Weltgouverneure, die das beherrschen, und der eine, der seinen Stand in Syrien hat, befehligt den Norden, und das ist er dann. Ich sehe so, der Nationalität nach, ein Amerikaner, damals war es ein Grieche, wir haben gesehen, Panther ist Griechenland, und das ist das typische Beherrschende des ganzen Endzeittieres. Er ist der Antichrist, der Nationalität nach ein Amerikaner, dem Blute nach ein Israelite und dem Standort seiner letzten Regierung und Funktion nach in Syrien stehend. Das nebenbei. Nun, Daniel 8 haben wir gesehen, und das als weitere Folgen dann des Sieges des Westens über die zwei Weltmächte im Osten, eben ein Weltfriedensreich zustande kommt. Und jetzt schlagen wir auf, ich gucke auch mal schnell auf die Uhr.
9 Minuten, das reicht.
Ja, das ist noch lange nicht 9. Aber ihr wollt ja noch sprechen nachher. Gut. Und wir haben ja morgen noch Zeit zur Vororientierung, obwohl wir morgen ja die ganze Hausgemeinde sonst haben, die ist ja im Schwarzwald jetzt, es werden also weniger Geschwister da sein als sonst, gedenke ich, in unserem Thema zu bleiben, also mich ausnahmsweise nicht an die weiteren Geschwister anzupassen, die dazukommen. Die sind heute auch dankbar, wenn sie gerade in diesen Zusammenhängen etwas hören werden. Dann schlagen wir noch auf Offenbarung 6. Offenbarung 6. Eröffnung der ersten Siegel. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen: Komm! Und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und eine Krone wurde ihm gegeben und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Eigenartige Bezeichnung. Wir gucken näher hin. Komm! Ein weißes Pferd kommt. Und dann erst einer, der darauf sitzt. Als Beispiel sage ich, ich habe als Bub erlebt, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Zu Schweizer Militärmanövern kam. Ich war ein Bub in Schaffhausen, er kam also über Schaffhausen. So. Angenommen, der Lehrer hätte uns gesagt, so, ihr habt das mit angesehen, so, schreibt einen Aufsatz. Ja, deutschen Kaiser gesehen. Angenommen, ich hätte geschrieben, ja, ich sah ein weißes Pferd, Schimmel, und darauf saß der deutsche Kaiser. Wisst ihr, was der Lehrer gemacht hat? Du, gell, vor dem Schimmel kommt der deutsche Kaiser. Ne? Und dann der Schimmel. Ne? Ja, ich sage das, damit wir merken, nicht? Weiß Gott auch, was ich gehört? Weiß er auch, was ich gehört? Nicht nur auch. Aber warum so? Weil Salomo sagt, das Pferd wird gerüstet zum Krieg. Ah. Das heißt für uns, wenn im Worte Gottes zuerst ein Pferd erscheint und dann erst der, der es zügelt, dann heißt das Krieg. Das geht so weit, bis weiter hinten im Buch der Offenbarung wieder was erscheint? Wieder ein weißes Pferd. Und wer sitzt dort drauf? Aber erst an zweiter Stelle? Na, Jesus Christus. Ja, und da müsste er ja auch Krieg führen. Tatsächlich. Und er führt Krieg. Stimmt's also? Wenn zuerst ein Pferd erscheint, müssen wir im Buch Hiob nachlesen. Das Pferd ist ja heute in unserer Technik und Kriegswissenschaft in den Begriff PS verwandelt worden. Stimmt's? Also wenn die Schrift von Pferden spricht, brauchen wir keine Angst zu haben, weil es heute keine mehr gibt. Ne? Gibt's heute PS? Gibt's mehr Pferdestärken als je? Also, nur keine Angst um das Wort Gottes, um das prophetische Wort. Also, das, was hier zur Schau kommt, offenbar wird, bedeutet eine Kriegführung, aber unter welchem Fahrzeichen? Weiß, bitte, ein weißes Pferd. Das heißt, eine Kriegführung in allem, was vor Gott edel, rein, heilig, gut und ist. Denken wir an das Schlusswort in dem Buch von dem Amerikaner. Maxwell Taylor. Dadurch würde einem dritten Weltkrieg jede ethische, moralische Grundlage gegeben, damit endlich einer geplagten Menschheit ein gesicherter Friede gegeben werden kann. Doppelpunkt Pax Americana. Bitte, das liegt schon in der Luft, so etwas. Und der Titel dieses Buches, ich wiederhole ihn, heißt: Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer will sie zum Krieg rüsten? Kaum ist das Buch erschienen, schon in deutscher Sprache übersetzt, wurde es sofort aus dem Welthandel zurückgegeben. Nichts mehr zu machen, begreiflich. Ne? Präsident Nixon hat den betreffenden amerikanischen Feldherrn aufgrund seiner Schrift sofort erhoben zum Chef über sämtliche amerikanischen Streitkräfte, Luft, Wasser, Erde. So. Ein militärisches Elektronengehirn. Nun, Weiß. Kriegführung unter Weiß. Bitte. Führt Jesus Christus, wenn für ihn zuerst ein weißes Pferd vorgeführt wird, und er setzt sich drauf, und er führt Krieg, stimmt's bei ihm? Selbstverständlich. Weißes Pferd. In Gerechtigkeit. Ne? Bitte. Weiter. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Was heißt das? Was für eine Waffe? Die älteste Kriegswaffe, die ihr feindliches Ziel auf dem Luftwege erreicht. Stimmt das? Bogenunfall. Aha. Was ist das heute? Abschussrampen, Hochspannung und die Raketen. Bitte. Wenn ich dann noch genau wage zu deuten, dann erinnere ich daran, dass USA ein Regierungsgebäude in Washington hat. Mit welchem Namen? Weiter. Dass die USA ein Staatswappen in der Gestalt eines Adlers haben, mit was für einem Haupt und einer Brust? Immer nur der Farbe nach. Weiß. Dieser Adler hat eine Krone von 13 Sternen, das sind die 13 ersten Staaten der USA. Dieser Adler hat in einer Klaue bereits ein Bündel von 13 Pfeilen, und in der anderen Klaue ein Bündel von 13 Olivenzweigen. Das heißt, eine Kriegführung für was? Für Friede und Sicherheit. Lesen wir in unserem Gotteswort gelegentlich etwas von einem Panier, oder von einer Standorte oder von einer Person. Ja. Erhebet das Panier. Stoßen die Person. Das bedeutet Krieg. Nicht nur das. Wie viele Staaten umfasst heute der Staat der USA? Wie viele Einzelstaaten? Bitte? 50 Staaten. Vor etwa 15 Jahren war es 48, habe ich gesagt. Das ist ja 4 mal 12, oder? Ja, auch was. 4 mal 12, doch. Dann kam ein neuer Staat, Alaska, dazu. Habe ich gehört, 49. Wäre schon 7 mal 7. Nach 49 kommt ja ein 50. Das fällt gerade noch tatsächlich. Im nächsten Jahr schon. 50. amerikanischer Staat, die Hawaii-Inseln. Was? Was ist das? Ausgerechnet das Ferienparadies der Plutokraten. Bitte. Und 50 ist in der Bibel die Zahl des Hall- und Jubeljahres. Das geht ja die Schrift und Gott nichts an, nicht? Um meine Haare kümmert er sich, nicht? Um jedes Einzelne. Aber um diese Dinge, bitteschön, langsam. Diese 50 Staaten sind repräsentiert in der Flagge, in der Fahne, in der Standarte der USA durch 50 weiße Sterne. Und die Sterne, die du sahst, bedeuten Engel. Los Angeles. Merkst du etwas langsam etwas? Dass es nichts gibt im ganzen Geschehen, was von Gott nicht kontrolliert, genehmigt ist und eine göttliche Bedeutung hat. Was geschieht hier weiter? Krone wurde ihm gegeben und er zog aus. Siegend und auf das er siegte. So. Was heißt diese sonderbare Linienführung in diesen Worten? Ich sage es so. Diese Kriegsmacht zieht aus, beginnt zu siegen und hört erst auf, Krieg zu führen, wenn es niemand auf dem ganzen Erdenrund mehr zu besiegen gibt. Um einer geplagten Menschheit endlich einen gesicherten Frieden zu geben. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Amerikaner schon gesagt haben, Erster Weltkrieg haben wir die Entscheidung gebracht, zugunsten des Westens. Im Zweiten Weltkrieg erst recht, ich weiß noch gut, im Zweiten Weltkrieg, da hatten die USA eben beschlossen, mitten im Kriegsgeschehen, unter den Siegen Hitlers, wir liefern überhaupt keine Kriegsmaterialien an diese kriegführenden Nationen. Bumm, Hawaii, die USA-Flotte zerstört durch die Japaner. Und schon steht USA mitten im Krieg, als sie tags zuvor beschlossen hatten, anderen kriegführenden Nationen keine Waffen zu liefern. So kann es auch heute gehen, über Nacht, ich sage nicht heute, in unseren Jahren. Irgendetwas. Nun machen wir uns keine Angst. Und er zog aus, siegend, auf das er siegte. So. Sehen wir uns einmal um in der Weltgeschichte, ob bisher so etwas geschehen ist, dass einer begann, kriegerisch auszuziehen und hörte erst auf, zu Krieg zu führen, wenn es niemand mehr zu besiegen gab. Alexander der Große. In wenigen Jahren. Wir haben gehört, in Ägypten angekommen, kommen Boten von England, wir unterwerfen uns vollständig deiner Gewalt. Und bis an den Indus, bis über den Indus hinaus und in einer wunderbaren Art und Weise, ganz raffiniert, hat er es verstanden, alle die Städte und die Herrscher und so weiter unter sich nicht zu demütigen, sondern unter seiner Oberhoheit sie einzusetzen, zu bestätigen, hat Alexanderstädte, alle Alexandrien genannte Städte etwa 7 unterwegs gegründet und wurde gebaut. Also, das Vorbild Alexanders des Großen stimmt hier. Und wenn es zur Vollerfüllung kommen wird, dann erst recht. Und nun, Kontrolle, Kontrolle. Ist das zweite Siegel, was erscheint jetzt? Wieder zuerst ein Pferd mit welcher Farbe? Rot. So. Darf ich daran erinnern oder darauf hinweisen? Eigenartig, USA und das kommunistische Russland haben genau die gleiche Sternform. 5-zackigen Stern, genau gleich. Nur mit welchem Unterschied? USA ist weiß und Russland rot, der rote Stern. Ne? So. Ein rotes Pferd erscheint. Also wieder Krieg. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde wegzunehmen. Also war nach dem gewaltigen Totalsieg dessen, der auf dem weißen Pferd war, was die Folge auf der ganzen Erde? Ein Friedensreich. Und in diesem Friedensreich kommt Israel zur Prosperität, wird der Tempel gebaut und so weiter. Das sind die fetten Jahre. Ich schließe jetzt. Wenn etliche gedacht haben, ja, Bruder Muhl mit deinen fetten und mageren Jahren, mit Josef und dem Pharao damals, gut, das war einmal, kann wieder mal sein, möchte ich noch nach nebst den Stellen, die ich schon angeführt habe, er wird durch die fettesten Gegenden kommen, noch darauf hinweisen, nein, etwas muss ich noch ganz schnell sagen. Während dieser Blütezeit des Volkes Israel, wo der Höhepunkt darin besteht, dass dann noch Mose und Elia kommen und den Messias bezeugen und die 144.000 zum Glauben kommen und so weiter, schließt Gott durch Mose und Elia mit diesen Hunderttausenden Christusgläubig gewordenen Söhnen Israels einen heiligen Bund. Und davon lesen wir in Daniel 11 dreimal. Und dem Satan, dem Antichristen, der hat alle Nationen, hat er schon unter seiner Kontrolle vor den letzten 7 Jahren. Die sind froh, wenn er gerufen, die nächsten 7 Jahre nochmal Frieden zu sichern. Und da hat er, heißt es, und er gedenkt in seinem Herzen, diesen heiligen Bund zu zerstören. Und dann ersinnt er in seinen Listen, den Angriff und so weiter. Und dann kommt es soweit. Ein heiliger Bund, paradiesische Zustände, wird der gegenwärtige Staat Israel noch erfahren. Aber noch einmal, dass so etwas möglich ist, nur wenn auf dem Erdenrund alle die leider unheimlichen Prozeduren zur Durchführung gekommen sind. Aber wir wissen, das geht alles sehr rasch. Ich erinnere nur noch an ein Wort, vielleicht das Wort in, ja, Jesaja, wo habe ich das? Jesaja 17, Vers 4. Nur für die Geschwister, die da weitere Bestätigungen aus der Schrift wünschen. Vers 4. Und es wird geschehen an jenem Tage, da wird die Herrlichkeit Jakobs verkümmert sein und das Fett seines Fleisches mager werden. Also, und so könnten wir weiterfahren durch die ganze Schrift. Jeshurun, Israel, wurde fett, feist, dick und wandte sich ab von Jehova. 5. Mose 32, 15. Nun aber dürfen wir abschließend uns freuen. Und wenn wir im Blick auf Israel und besonders die Söhne Israels und Judas, die jetzt schon zum Glauben kommen in Israel, Wenn wir je Gelegenheit haben, dürfen wir sie ermuntern. Ermuntern. Tröstet Zion. Tröstet die Tochter Zion. Das liegt an uns. Und wir nach solcher Schau und solchen herrlichen Dingen, die der gegenwärtige Staat Israel noch zu gut hat, dürfen wir bei jeder Gelegenheit sagen, habt guten Mut, lasst euch nicht erschüttern, denn ihr werdet noch Wunderbares erleben. Und wenn es soweit sein wird, dass das Weltfriedensreich in den Anfängen da sein wird, dann dürfen in Israel auch die christusgläubig gewordenen Juden nicht mehr verfolgt werden. Da herrscht ein Gesetz, Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit und wie die idealen Dinge alle heißen mögen. So. Also, Blick auf Israel, haben wir guten Mut. Und lese ein Wort aus 1. Timotheus 2. Vers 5. Dieses Wort folgt im Anschluss an den Tagesbefehl für Kriegsleute Jesu Christi, der lautet: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn dieses ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt unser Wort. Denn Gott ist einer. Und einer Abgeordneter zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle. Was heißt das? Wir haben gemerkt, ich habe nicht gelesen, und ein Mittler, sondern ein Abgeordneter. Warum? Weil das griechische Wort Mesites mit dem deutschen Wort Mittler nicht das trifft, um was es hier geht. Als Mittler kann ich zwischen zwei Menschen zu vermitteln suchen, die uneins sind. Aber als Abgeordneter kann ich nur, oder ich bin nur dann ein Abgeordneter, wenn ich die Interessen einer Vielheit vertrete. Unser Abgeordnetenhaus besteht aus den fähigsten Sprechern der jeweiligen Partei. Stimmt das? Warum betone ich das? Weil nun die innere Herrlichkeit in diesem Wort für uns in dieser Kürze genau das zusammenfasst, was Bruder Schirmach im Gebet mehrfach ausgesprochen hat, nämlich, dass Jesus Christus von Gott dem Vater nicht nur der Welt zur Erlösung geschenkt ist, sondern seiner geliebten Menschheit direkt als Rechtsanwalt zur Verfügung gestellt wurde, ihm Gott gegenüber. Der Sohn Gottes steht seit Golgatha auf unserer Seite. Ich lese noch einmal. Gott ist einer. Und einer Abgeordneter zwischen Gott, dem einen, und den Menschen, auf welcher Seite befinden sich hier die Vielen, die Vielheit? Auf der Seite Gottes oder auf der Seite der Menschen? Der Seite der Menschen. Jesus Christus ist der uns, der gesamten Menschheit, geschenkte, abgeordnete für die gesamte Menschheit. Steht er da vor Gott, Gott gegenüber. Er ist unser Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt zugunsten der Menschheit, auf der Seite der Menschheit. Er hat die Interessen und die Probleme der ganzen Menschheit zugunsten der Menschheit aufgrund dessen, was auf Golgatha durch ihn geschehen ist, zu vertreten vor Gott. Sind wir dann sicher, dass uns nichts mehr fehlen kann? Nicht nur uns, den Erstlingen, sondern wirklich einer ganzen Menschheit. Aufs Treffendste, aufs Gewisseste gesichert, was wir hier lesen, dass das, was Gott will, auch geschehen und vollbracht werden wird, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und nun sind wir in unserer kurzen Konferenz von 5 Tagen am zweitletzten Tag angekommen und morgen ist Schlussversammlung schon mit der Morgenversammlung. Deshalb bleiben wir in unserem Thema auch heute, umso mehr, als da die 150 Geschwister heute nicht da sind, nämlich kein geringeres Thema als der Heilsplan Gottes. Und das soll man in 5 Tagen bewältigen. Nun, ich denke, die wenigen Stunden, die wir zusammen verbringen durften unter dem Worte Gottes, besonders prophetischer Natur, zeitprophetischer Natur, hat uns doch reichlich Dinge geoffenbart, die nun eben nur der Geist Gottes aufgrund des Wortes Gottes denen offenbaren kann, die allem glauben, was geschrieben steht. Nun möchten wir in dieser Morgenstunde vielleicht unter dem Unterthema uns bewegen oder führen lassen, nämlich Prosperität des gegenwärtigen Staates Israels noch vor der großen Drangsal. Den Ansatz dazu haben wir gestern in der Abendstunde schon vollziehen dürfen. Prosperität, Glückseligkeit, wunderbare Ordnungen, ein heiliger Bund noch vor der großen Drangsal. Vorerst der orientierende Hinweis, eigenartig, wir haben die Zeitrhythmen von je 2000 Jahren beachtet. Erstens von Adam bis Abraham, von Abraham bis Jesus, von Jesus bis heute, zum Jahr 2000. Und festgestellt, wir leben heute in einem dritten, 20. Jahrhundert und beachten jetzt, dass in unseren 2000 Jahren, das sind 2 Gottestage, Gott direkt vor aller Welt nur im ersten Jahrhundert dieser unserer 2000 Jahre gewirkt hat, im Sichtbaren. Bitte. Als Augustus römischer Kaiser war, war die Zeit erfüllt, dass Gott seinen Sohn sandte zur Erlösung der Welt. Auftakt zu unserem 20. Zu unserer Zeitperiode von den gegenwärtigen 2000 Jahren. Nur im ersten Jahrhundert. Wir wissen, Der Lieblingsjünger Jesu wurde ungefähr 100 Jahre alt und war ungefähr schon so alt, als er das Buch der Offenbarung geschenkt bekam, von Gott übermittelt bekam. Israel im Blickpunkt aller Nationen, im Mittelpunkt des Geschehens, der Erlöser der ganzen Schöpfung, erscheint dort, wirkt nach seinem Tod, seiner Auferstehung, wirken seine 12 Jünger, die Apostel, weiter. Der Apostel Paulus erscheint. Jerusalem wird zerstört. Da hat Gott die Uhr Israels, die bei Golgatha still stand, die Uhr Israel beiseite gesetzt, im Jahre 70. Und nun, erst im letzten Jahrhundert unserer 2000 Jahre, hat Gott wieder begonnen, vor aller Welt zu wirken. In Israel, mit Israel. Wir haben gesehen, 1897, erster Zionistenkongress in Basel, 20 Jahre später, 1917, Balfour-Deklaration, und wie Theodor Herzl geweissagt hat, 1897 stand der Staat Israel 50 Jahre später da. 47, UNO-Beschluss, der Staat Israel muss nun erstehen, die Engländer haben Untreue geübt und der Gott Israels hat seine Treue über Nacht in jenen Tagen unter Beweis gestellt. Der Staat Israel stand da, da hat Gott die Uhr Israels wieder hervorgeholt, 48, und ist bis heute daran, die Uhr Israels wieder in Gang zu bringen. Und wenn die letzten 7 Jahre dieses Zeitalters beginnen werden, dann tickt die Uhr Israels wieder. Und dann ist für uns, die Gemeinde Jesu, keines Bleibens mehr hier. Die Gemeinde des Leibes des Christus begann zu existieren, als Gott unseren alten Menschen mit Christus gekreuzigt hat auf Golgatha. Hat Gott unseren alten Menschen das Gesetz bestätigend auf Golgatha identifiziert mit Jesus. Unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt worden, ist mit Christus am Kreuz gestorben, wurde von Gott in göttlicher Realität mit Christus begraben. Jetzt ist dem Gesetz völlige Gerechtigkeit, Anerkennung widerfahren, von dem Augenblick an aber hat das Gesetz nichts mehr zu melden. Vorerst. Diese klare Ordnung, Anordnung unseres Gottes in unseren 2000 Jahren. Und da gilt nun wieder ein Wort prophetischer Art für uns heute, Jeremia 31, 28. Jeremia 31, Vers 28. Nehmen wir vielleicht Vers 27 schon. Siehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich das Haus Israel und das Haus Juda besäen werde mit Samen von Menschen und Samen von Vieh. Und es wird geschehen, wie ich über sie gewacht habe, um auszureißen, abzubrechen, niederzureißen, zu zerstören, bitte, Jerusalem im Jahre 70, hat Gott darüber gewacht, Und wie ich damals über diese negativen Funktionen gewacht habe und niemand konnte es hindern, um zu verderben, also werde ich über sie wachen, um zu bauen und zu pflanzen. Und wer kann es hindern heute? Es sind reichlich Kräfte vorhanden, die das zu verhindern suchen. Und je kräftiger sie ihre Hebel ansetzen, umso größer ist die jeweilige Blamage. Und je verzweifelter die Lage im Volke Israel sein wird in unseren Tagen, was noch kommt, umso wunderbarer wird die jeweilige Rettung ihres Gottes sein. Und nun, der gegenwärtige Staat Israel und sein Schicksal vor der großen Drangsal, welche in den zweiten, letzten 3,5 Jahren der letzten 7 Jahre durchgeführt werden wird. Was geschieht bis dahin? Wir haben in unseren Ausführungen, Betrachtungen der prophetischen Zusammenhänge sehen dürfen, dass unser Gott eigenartige Wege geht, nämlich, dass Jerusalem wohl schon in den Händen der echten Erben sich befindet, dass aber dieses Jerusalem gegenwärtig von Christen, von Arabern beschlagnahmt werden möchte als allgemeine heilige Stadt und dergleichen mehr. Aber das Furchtbarste ist, dass Kräfte der Finsternis ausgerechnet diese Stadt und dieses Volk ausrotten, überhaupt aus der Welt schaffen möchten. Also eine verzweifelte Situation. Und da soll es nun geschehen, dass dieses geplagte, ja, gequälte, fast zur Mutlosigkeit verurteilte Völklein nun noch etwas ganz Wunderbares in den nächsten Jahren, höchstens Jahrzehnten, erleben soll. Ja. Wir haben gesehen, wenn Verheißungen wie die, ich nenne jetzt die Bibelstelle nicht mehr, die Geschwister, die jetzt neu dazu gekommen sind, die dürfen ja oder wissen, dass wir nicht wagen, etwas auszusprechen, wovon wir nicht nur aus einer Bibelstelle überzeugt sind, sondern überführt, überwältigt sind aus dem Gesamtzeugnis der Schrift unserer Bibel. Dass die eigenartigen Verhältnisse der gegenwärtigen Weltsituation, ich habe gestern gesagt, wo es in allen Ecken knistert auf unserem Erdenrund und wo schon öffentlich in der UNO ganze Bücher verfasst worden sind unter der Überschrift Dritter Weltkrieg. Frage: Kommt es dazu oder nicht? Solche unheimlichen Fragen, Probleme können wir, liebe Geschwister, in der Gnade Gottes sehen, verstehen und ertragen, weil wir die Gnade haben, versetzt zu sein in das Königreich des Sohns der Liebe Gottes, wissen, dass unser Leben mit Christo verborgen ist in Gott, mitten in dem Licht, wo sonst niemand zukommt, dass wir schon dorthin versetzt sind, wo das Ende der Äonen erreicht ist, also die Vollendung Gottes mit seiner ganzen Schöpfung, und dass wir von diesem Ziele aus dieser Ruhe Gottes heraus, alle Unheimlichkeiten im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte Gottes nun sehen, verstehen, ertragen können, weil wir die Dinge vom Ziel aus der Ruhe Gottes heraus betrachten und beurteilen können. Also, wir haben gesehen, dass solange die Kräfte auf unserem Erdenrund noch da sind, in ihrer Vehemenz und gewaltigen Macht und Geistesenergie der Finsternis gegen Israel, so lange können zum Beispiel Verheißungen für den gegenwärtigen Staat Israel, wie wir sehen werden, dass ihre Grenzen erstens bis an den Euphrat noch hinausgerückt werden und dass dieses Riesengebiet von Israel bis an den Euphrat, jetzt Steppen- und Wüstengebiete, verwandelt werden in Fruchtgefilde. Und wenn das vollzogen sein wird, wird Gott sämtliche Söhne Israels, der 12 Stämme, aus allen Nationen zurückrufen ins Land. Denn es ist genügend Wohnraum da und genügend Nahrung. Nur als Beispiel diese Verheißung, die gegeben ist, dem gegenwärtigen Staat Israel noch vor der großen Drangsal. Solange diese Kräfte noch da sind, ist das unmöglich. Sie müssen also beseitigt werden, damit so etwas möglich wird. Wir haben gesehen, Dritter Weltkrieg, dargestellt in Daniel 8, und wissen wir, wie es kommt, und dass nach einem Dritten Weltkrieg, der sehr kurz geht, nun eine Weltmacht da ist, die disponiert, und niemand hat etwas zu melden, als diese Weltmacht. Ich weiß, wir haben gesehen, es kann nur die USA sein. Ein Friedensreich, wie die Welt noch nie gesehen hat, um Israels Willen, des gegenwärtigen Staates, damit alle Verheißungen ihm gegeben, noch vor der großen Drangsal, erfüllt werden können. Denken wir an ein Wort, dass wir in Joel 2 beachtet haben, um schon einen ganz klaren Ansatz für die Zeitordnung vor uns zu haben. Joel 2, zweiter kleiner Prophet. Damit wir die Zeitfrist Spanne sehen, um die dieses prophetische Wort sich dreht, lesen wir von Vers 1 an. Stoßet in die Posaune auf Zion, blaset Lärm auf meinem heiligen Berge, merken wir, auf meinem heiligen Berge, beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag Jehovas, denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis. Wir merken, es handelt sich um die letzten 3,5 Jahre, aber die sind noch nicht da, ne? Kommen erst. Ne? So. Unmittelbar vorher. Posaune heißt Krieg. Pferd, haben wir gesehen, heißt Krieg. Posaune. Standarte erhebt ein Panier auf den Bergen. Posaune. Und was heißt es nun in Vers 3? Es ist der Augenblick, wo Israel nun in dieser Prosperität in den ersten 3,5 Jahren dasteht, mit einem wunderbaren Tempel und keine geringeren 2 Zeugen in diesem Tempel, zeugnisgebend, dass Jesus von Nazareth der Messias Israels sei, in diesem Tempel, kommenden Tempel in Jerusalem, zeugnisgebend, dass unter ihrer Zeugniskraft die 144.000, bitte, dann sind sie aus allen Stämmen Massen von Söhnen Israels da in Israel. Übereinstimmend mit dem, was wir eben gesehen haben, dass noch eine Zeit kommt, wo Gott aus allen Stämmen Israels massenhaft zurückbringt ins Land. Wenn da je 12.000 aus allen Stämmen, und das sind nur Auserwählte aus den 12 Stämmen, auf den Namen Jesu Christi versiegelt werden. Das ist das Weib mit der Sonne begleitet, mit den 12 Sternen. Das sind die 12 Stämme. Die 12 mal 12.000. Die sind da, das Weib mit der Sonne begleitet, Heilskörperschaft aus Israel in Christo, ist schon so zeugungsfähig, das heißt geburtsfähig für einen männlichen Sohn, was wieder eine Heilskörperschaft in dieser Zeit, in der prächtigen, wunderbaren Segenszeit Israels, des gegenwärtigen Staates, so dass Gott sogar, wie wir gleich sehen werden, noch vor der großen Drangsal mit diesen nun in Christo erfundenen Massen von Söhnen Israels einen heiligen Bund schließt. Nicht erst im tausendjährigen Reich, einen heiligen Bund. Ja, wenn das so ist, ja, es kommt, müssen wir nicht vergessen, die Stelle zu lesen. Da heißt es in Vers 3, vor ihm, das ist der Moment, wo er jetzt in diesen heiligen Bund einbricht, in der Mitte der letzten 7 Jahre, und die beiden Zeugen tötet, da lesen wir, vor ihm, bevor er einbricht, oder nein, vor ihm her, verzehrt das Feuer, und nach ihm lodert die Flamme, jetzt, vor ihm, ist das Land wie der Garten Eden, der Garten Gottes, Israel. Bevor der Antichrist einbricht, ist das Land Israel, bevor die große Drangsal beginnt, ist das Land Israel wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und Jerusalem wird genannt in Offenbarung 11 an dieser Stelle die heilige Stadt. Die zerstört er und bricht ein in den Tempel, bis ins Heiligtum, Allerheiligste, und bringt die Beweise dort, er sei Gott. So lesen wir im Griechischen, im 2. Thessalonischer Brief. Hier haben wir den neuralgischen Punkt, Übergang, plötzlicher Übergang einer wunderbaren, darf ich einmal so sagen, da gibt Gott dem gegenwärtigen Staat Israel eine Art Kostprobe von Zuständen im tausendjährigen Reich. Wir haben ja gelernt, unser Gott arbeitet in Bezug auf seine Verheißungen mit Vorerfüllung in Etappen. Solches tut Gott zwei- oder dreimal und erst das dritte Mal ist die jeweilige Vollerfüllung da. So habe ich gestaunt, dass eine ganze Reihe Bibelstellen, die ich bis vor kurzem nur im tausendjährigen Reich als geltend sah, sich erweisen, nein, jetzt, dass das Häuflein Israel, das Würmlein Jakob aus allen Nationen gesammelt wird, das unmittelbar da anschließend eine solche überragende Segenszeit folgt. Was die Erweiterungen der Grenzen in dieser Zeit betrifft, möchte ich die Bibelstelle noch nennen, Jesaja 26, Vers 15, dann Jesaja 27, Vers 12, da geht es bis an Euphrat, dann haben wir noch eine Stelle, wo es sogar heißt, vom Schilfmeer bis an den Euphrat. Und nun beachten wir, dass nicht nur dieses Zeugnis des unmittelbaren Überganges in der Mitte der letzten 7 Jahre, erste 3,5 Jahre ist Israel das Land der Zierde, Das kennen wir alle schon lang, haben aber noch nicht realisiert, was das für ganz praktische, wunderbare Verhältnisse bedeutet in Israel. Eben unmittelbar vor der großen Drangsal. Da möchte ich jetzt zurückkommen auf die Aussage, dass durch einen dritten Weltkrieg die Voraussetzungen geschaffen werden, dass dem gegenwärtigen Staat Israel alle die Verheißungen zukommen können, die Gott ihnen geschenkt hat für diese gegenwärtige Zeit. Und so schlagen wir Daniel 11 auf. Da wissen wir schon, es handelt sich um diese Zeitspanne am Ende der Tage und wie diese ähnlichen Aussagen, Begriffe lauten mögen. Daniel 11. Wenn ich gesagt habe, der Antichrist wagt sich da Beweise zu bringen, dass er Gott sei, dann möchte ich hier gerade aus Daniel 11 noch ein Wort herausgreifen, unter vielen anderen, die gleichlautend sind, ähnlich lautend sind. Unser Fassungsvermögen, auch als Gläubige, übersteigend, lesen wir mal, wie man lesen soll. Da muss ich schon wieder sagen, was das heißt, wie man lesen soll. Anaginosko, griechisch. Das heißt, ich bücke mich und nehme als Ehrenleser eine Ehre in die Hand und führe sie in einen Mund, in meinem Mund, weil mich hungert, oder raufe eine Ehre aus. So. Wer hat das trefflich verstanden? Die Ruth, nicht? Hinter den Mägden des Boas ging sie gebückt und hat nur Ehren aufgelesen. Und das heißt im Griechischen lesen, anaginosko, lesen. Das heißt, für mich ist jedes Gotteswort eine Ehre, ein Weizenkorn. Ich beachte es, nehme es in meine Hand, führe es in meinen Mund und nehme das in mich hinein und es verwandelt sich zu einem Bestandteil von mir selber. Ist das zu meinem Besitz geworden dann? Jetzt verstehen wir, was ich meine, wenn wir lesen, wie man lesen soll. Dann steht hier, und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott.
Sag den Vers nochmal, den Vers hast du nicht gesagt.
Ah. Daniel 11, Vers 36, danke. Er ist ein wunderbarer Episkopos, das heißt Aufseher hier, zu meiner Rechten, ausgezeichnet. Er sollte sich aber etwas mehr melden. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Ja, gibt es denn überhaupt Götter? Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Jawohl, es gibt viele Götter, die unser Gott zu Göttern erhoben hat. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, ihr alle, und Söhne des Höchsten. So. Da konnte ich, jeder wusste, jetzt kann ich in meinem Machtbereich im Weltall oder als verantwortlicher Chef über Völker auf der Erde verfügen als Gott. Meine Anordnungen sind von dem Volk zu befolgen. Auch die Anordnungen der betreffenden jeweiligen Religionen der Völker. Anordnungen von solchen Göttern. Islam, Allah, einer dieser Götter, bitte. So wie Israel den Erzengel Michael über sich hat von Gott als verantwortlichen Chef mit seinen Ehren für dieses Volk. So steht es mit den anderen. Wir denken an den Engelfürsten des Königs des Weltreiches, der Perser und der Griechen. Also, er wird sich groß machen und erheben über jeden Gott. Nicht? Anders ausgedrückt heißt das, was unsere gegenwärtige gottlose Menschheit schon fertiggebracht hat, natürlich unter der Kontrolle Gottes, punkto Raumfahrt, hinaufsteigen in die Himmel, wird Satan, wenn er auf die Erde geworfen sein wird, vollenden. Er wird seine Raumstationen setzen über jeden Gott, und wieder den Gott dieser Götter wird er zuerst Erstaunliches reden und gelingen haben, was er wieder den Gott der Götter ausspricht. Ich habe gesagt, das übersteigt unser Fassungsvermögen. Ist unsere Bibel so als Weiberfabelqualität? Oder sind da drin die unheimlichsten, heute in die Hände der Menschen gelegten Dinge schon längst bekannt und genannt? Und Gott ist nach seiner Verheißung daran, uns diese im Worte Gottes bisher verborgenen, längst vorhandenen Dinge zu offenbaren. Warum? Weil die Zeit dazu gekommen ist und wir das bitter nötig haben. Und wenn ich gesagt habe, von Raumfahrt, wenn dann in Vers 38 steht, er wird nur noch einen der Götter ehren, den Gott der Festungen. Ich darf jetzt nicht die Bibelstellen anführen, nur eine. Und wenn du dein Nest zwischen die Sterne setzest, also die Raumstation zwischen die Sterne, ich werde dich von dort herunterholen. Also wird er das tun? Jawohl. Wenn er auf die Erde geworfen sein wird, Satan, der denkt gar nicht dran, schön brav da unten zu bleiben. Gott hat schon längst sein Herz erforscht, nach den Zeugnissen Jesaja 14. Wie bist du, du Überwältiger der Nationen, aus dem Himmel auf die Erde gefällt? Jetzt, das kommt jetzt dann. Und dann sprichst du in deinem Herzen, auf die Erde gefällt. In die Himmel werde ich hinaufsteigen, hoch über Wolkenhöhen. Ich werde zurückkehren auf den Versammlungsberg im äußersten Norden, im Weltall. Also was hat er im Sinn? Dort, wovon er gestürzt worden ist, wieder hinaufzusteigen, die ihm von Gott schöpfungsmäßig gegebenen Kräfte, das Weltall zu durchziehen. Nicht? Satan kann ja mich in Zürich gleichzeitig versuchen, wie ein Bruder Meyer hier in Langensteinbach oder Brüder in USA, stimmt das? Bei ihm, Gott nennt ihn ja bis heute, er ist der Theos und Achon dieses Zeitalters. Gott ehrt ihn, sogar den Satan, mit seinem eigenen Gottesnamen, Theos. Er ist der Theos, der Gott, noch dieses Zeitalter. Bitte. Was ihm dann, der er weiß, meine gottgegebenen schöpfungsmäßige Kräfte, das All zu beherrschen, zu überwalten, zu durchdringen, die sind mir genommen. Aber mir genügen vollständig die Naturgesetze der Physik, der Chemie, der Biologie, der Elektronik, der Atome, das genügt mir vollständig, um wieder darauf zu kommen. Das steht hier. Noch einmal. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden und wird gelingen haben. Aber nur bis der Zorn vollendet ist. Wann ist der Zorn vollendet? Bei der letzten Zornschale, lesen wir. In ihr, der siebten Zornschale, ist der Grimm des Zornes Gottes vollendet. Zum Glück macht da Gott kurzen Prozess. Aber die Dinge geschehen. Und nun, was den Heiligen Bund betrifft, jetzt kommt das Positive. Nein, zuerst noch einmal, der Überfluss, die Prosperität eines Weltfriedensreiches nach dem Dritten Weltkrieg, vor der großen Drangsal, für alle Völker zuerst, um Israels Willen, haben wir in Daniel 11, zum Beispiel Vers 20, er wird einen Eintreiber durch die Herrlichkeit des Reiches ziehen lassen. Also wie sieht es dann aus auf der Erde, bevor der Antichrist ansetzt? Herrlich. Und dann lesen wir in Vers 24. Unversehens wird er in die fettesten Gegenden der Landschaft eindringen. Also wie sieht es dann aus in Bezug auf Nahrung und Wohlergehen? Ja. in die fettesten Gegenden eindringen. Oder Vers 28, und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren. Und dann ist Israel immer das Land der Zierde, der Berg der heiligen Zierde und so weiter. Und jetzt denn der heilige Bund. Im gleichen 11. Kapitel lesen wir den ersten Vermerk in Vers 28. Und er wird mit großem Reichtum in sein Land zurückkehren und sein Herz wird wieder den heiligen Bund gerichtet sein. Was? Wo gibt es da einen heiligen Bund? Ja. In Israel. Da macht Gott einen Bund durch Mose, der das Gesetz repräsentiert, und Elias, der die Propheten repräsentiert. Da ist Israel überwältigt, ja, wenn Mose und Elias bezeugen, dieser Jesus von Nazareth sei unser Messias, dann ist nichts mehr zu wollen. Dann sind die Massen, ja, ein Teil oder vielleicht die Hälfte, zum Christusglauben durchgedrungen, und die andere Hälfte, muss ich auch gleich sagen, das sind die Gesetzlosen, Mammon, Juden und Israeliten. Was geschieht mit denen? Die halten es vor lauter Christusglauben und Prosperität der Heiligkeit im Lande nicht mehr aus. Was geschieht mit denen nach Sacharja? Was ist 5, glaube ich? Ein Gesicht, ein Riesengefäß, Bleideckel drauf, Bleideckel geöffnet, ein Weib präsentiert sich. Was ist das? Das ist die Gesetzlosigkeit im Lande Israel. Was geschieht? Zurück, Bleideckel zu, kommen himmlische Wesen, heben das Gefäß mit dem Weib der Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosen, die antichristlichen Juden, zwischen Himmel und Erde empor und werden weggetragen in die Ebene Sinia, um ihr dort ihre Städte zu bereiten. Das ist das dritte Babel. So, da sind sie dann. Jetzt herrscht Eitel Heiligkeit in Israel, dem gegenwärtigen Staat. Aber nach gewaltigsten Erschütterungen, wir lesen weiter, jetzt ist ja klar, alle Nationen hat er schon unter seiner Kontrolle. Satan im Antichristen. Aber dieser heilige Bund da in der Mitte aller Nationen, der muss unbedingt weg. Was geschieht? Das erste wieder, und sein Herz wird wieder den heiligen Bund gerichtet sein. Und er wird handeln und in sein Land zurückkehren. Vers 30. Und er wird verzagen und umkehren, und er wird gegen den heiligen Bund ergrimmen und handeln. Zweites Mal heiliger Bund. Was bringt er jetzt fertig? Vers 32. Es wird der verwüstende Gräuel aufgestellt. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, den Heiligen, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Das ist dann der klassische Abfall. Und nun die große Herrlichkeit dieses Heiligen Bundes finden wir noch in und den Übergang in Offenbarung 11, die beiden Zeugen und Jerusalem, die heilige Stadt. Das möchten wir alles zu unserer und vor allem zur Orientierung für uns, wie wir uns Juden oder gar christusgläubigen Juden heute gegenüber verhalten dürfen. Dass wir ihnen Mut machen dürfen, sie trösten können, ihnen mit Worten ihrer Propheten sie trösten, ermuntern, unterstützen können. Offenbarung 11, da ist der Tempel Gottes in Jerusalem und die beiden Zeugen da, und da lesen wir, denn er, Kapitel 11, die ersten Verse, da ist nun der Tempel Gottes da, und nun heißt es, denn er ist den Nationen gegeben worden, und sie werden die heilige Stadt zertreten, die 42 Monate, das heißt die letzten 3,5 Jahre, die beiden Zeugen. Und dann haben wir den Einbruch
in der Mitte der Woche der Mächte der Finsternis. Satan bekommt blanke Vollmacht für die nächsten 3,5 Jahre, aber die beiden Zeugen werden entrückt, der männliche Sohn wird entrückt, das Weib in Sicherheit gebracht. In eine Wüste, an einen Ort, fern vom Zugriff des Drachen, und wird dann, wenn das tausendjährige Reich eingerichtet ist, von dort wieder zurückgebracht. Ich will ihr von dort, der Wüste, wo ich ihr zu Herzen geredet habe, sie zurückführen und ihr ihre Weinberge und Ölbäume wieder geben. Soweit. Wenn wir schon das Thema vor uns haben, der Heilsplan Gottes, dann dürfte es am Platz sein, wenn wir versuchen, einen Überblick über den gesamten Heilsplan zu bekommen. Wir dürften ja in der ersten Stunde grundsätzliche göttliche Ordnungen beachten in Bezug auf den gesamten Heilsplan. Und nun auch in Bezug auf die Zeitordnung zwischen Zeiten von Christen, Zeitaltern, haben wir schon einige näher ansehen dürfen. Und jetzt möchten wir den Gesamtüberblick in der Schöpfung Gottes von Anfang bis Ende möglichst weitgehend gewinnen, soweit es eben in 45 Minuten möglich ist. Allgemeines Gelächter. Dann haben wir uns ja prächtig verstanden. Wir beachten als Ausgangs Gottes Wort in Hebräer 9 zwei Verse. Hebräer 9 die Verse 25 und 26. Auch nicht, auf dass er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester, nach der Weise Levis, alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Was haben wir vor uns? Den Ausdruck Grundlegung der Welt, der Schöpfung und Vollendung der Zeitalter. Fast in einem Atemzug. Das kann sich nur der Geist Gottes leisten. Was die Übertragung im Text betrifft, habe ich den Eindruck mit anderen Brüdern, dass das Zusammengehörige lautet, dass er ein für alle Mal gekommen ist, damit bei der Vollendung, beim Abschluss der Zeitalter der Äonen die Sünde abgeschafft ist. So. Dann schlagen wir den Epheserbrief auf, Kapitel 2, Vers 2. Vers 1. Und auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, jetzt kommt der Ausdruck, nach dem Äon dieses Kosmos, griechisch, auf Deutsch, nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Zeitalter der gegenwärtigen Schöpfung, müssen wir lesen. Warum? Wenn wir sagen, die ganze Welt läuft dem nach, dann denken wir in der Regel nur an was? An die Erde, ne? Und ihre Bewohner. Nein. Wenn wir in der Elberfelder dem Wort Welt begegnen, dann handelt es sich immer um das griechische Wort Kosmos. Und unter Kosmos versteht die Schrift das ganze von Gott erschaffene Weltall. Müssen wir uns merken. Dann verstehen wir, was wieder in diesem einen Hauche Gottes, Atemzug Gottes drin steckt, nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Zeitalter der gegenwärtigen Schöpfung. Ja bitte, die gegenwärtige Schöpfung, gab es denn schon einmal eine vorher oder kommt noch eine nachher? Das Zweite ist klar, nicht? Es gibt eine neue Schöpfung. Aber ist die gegenwärtige unsere Schöpfung, der Himmel und der Erde? Ist das die erste?
Nein.
Nein. Ist schon die zweite. Seht, auch hier gilt wieder solches Tu Gott zwei oder dreimal und das dritte Mal erst ist das Richtige. Vollerfüllung von Vordarstellung. Aufgrund dieses Wortes bin ich überführt worden und es hat sich erwiesen, dass die entsprechenden Konsequenzen richtig sind, wenn die Rede ist vom Zeitalter des gegenwärtigen Kosmos, also vom Zeitalter dieser Welt, dieser Schöpfung. Dass der Begriff Zeitalter und der Begriff Schöpfung zusammengehört. Also einheitliche Dimensionen haben, gleichzeitig vorhanden sind. Damit wir das verstehen oder besser aufnehmen können, habe ich hier ein Planschema aufskizziert. Und zwar so, die gegenwärtige Schöpfung ist unter diesem Bogen zur Darstellung gekommen. Eine erste Schöpfung, von der wir Näheres hören, ist hier dargestellt und die neue Schöpfung hier. Das Ganze von Anfang an bis zur Vollendung, wo dann alles so weit sein wird, dass das All versöhnt und Gott alles in allem sein wird, gleichzeitig Abschluss der Äonen gekommen ist, der Zeitalter, dass eine erste Schöpfung bezeugt wird, wo zum Beispiel in unserer Bibel? 1. Mose 1, Vers 1. Und wo auch noch? Die Stille schlafen wir gerade auf. 2. Petrus, Kapitel 3. Da lohnt es sich zu lesen von Vers 2 an, damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn und Retters durch eure Apostel, indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen dieses Zeitalters Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft, seiner Wiederkunft?
Also das heißt, auf Deutsch, die Frommen sind immer noch nicht gescheiter geworden, sind 2000 Jahre vergangen, seit dieser Jesus da war, und der hat damals die Welt erlöst, und jetzt sieht es schlimmer aus nach 2000 Jahren als je. Haben die soweit recht, ja, dass schlimmer aussieht als je. Soweit haben sie recht. Und sagen, jetzt warten die immer noch, dass der Jesus wiederkommt und alles in Ordnung macht. Das sind nun die Spötter. Und der Geist Gottes, der wieder die Gedanken, die Überlegungen ihrer Herzen, dieser Spötter, erforscht hat, der gibt uns nun Auskunft darüber. Sie begründen, denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Das heißt, was bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an? Die Naturgesetze, wie wir sie heute jetzt besonders, eben in den letzten Tagen, in unseren Griff bekommen haben, alle diese Naturgesetze laufen kontinuierlich von Beginn der Schöpfung an, ohne gestört zu werden. Petrus fährt prompt weiter, denn nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen, ich fahre jetzt so weiter, wie es in Wirklichkeit ist. Nach ihrem eigenen Willen ist es ihnen verborgen. Stimmt das wieder überein, was wir am Anfang gelernt haben, dass Gott zuerst die Gedanken der Herzen erforscht und dann seine entsprechenden Anordnungen trifft und seinen Ratschluss entsprechend festlegt. Also, er hat bei ihnen erforscht, die haben darin entschlossen, die wirkliche Wahrheit Gottes ist uns zu unbequem, da müssten wir uns ja darunter beugen, müssten uns nach einem solchen Gott richten, und dann wären wir eigentlich nichts und niemand mehr selber. Das wollen sie nicht haben. Das, was Paulus am Anfang vom Römerbrief so fein sagt, dass Gott sich jedem Menschen einfach durch die Wunder der Natur, die Gott jedem Menschen vor Augen, vor sich hinstellt, sich als Gott bezeugt in einer Weise, dass jeder Mensch ohne Entschuldigung ist. Er kann nicht einmal antreten, wie hätte ich wissen können, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ich bin versucht, etwas zu sagen von einem Freund und Bruder in Zürich, der Mathematikprofessor war in Zürich an der Universität. Ja, ich sag schnell, ich rechnete bis in die Atomgeheimnisse hinein, und plötzlich stand Gott vor mir. Hat mir nicht gepasst, zog mich zurück, begann von einer anderen Seite her zu rechnen. Plötzlich stand Gott wieder vor mir. Hat mir wieder nicht gepasst, zurück und noch von einer anderen Seite stand Gott wieder vor mir. Da wurde ich nervös, also jetzt wurde ich von der Gegenwart Gottes auf welchem Wege überführt? Auf dem Wege der Mathematik. Warum? Weil in der Schöpfung alles mathematisch bestimmt ist. Es ist alles gemessen, alles gewogen, alles gezählt. Stimmt's? Auch im Atom. Auch in der Astronomie. Bitte. Biologie. Alles. Was macht er? Er irrt in der Stadt Zürich umher. Und jetzt kommt das. Jetzt kommt es darauf an. Da sagt Paulus, nachdem Gott sich ihnen geoffenbart hat, dass er sei, sind sie in ihren Überlegungen des Herzens in Torheit verfallen und fanden es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu haben. Aha, also an wem liegt es? Ja. An den Spöttern. Aber zum Glück passiert ihm Folgendes. Er steht vor einer evangelischen Buchhandlung stehen, guckt sich da im Schaufenster etwas um, geht hinein, in seiner Verlegenheit wählt er ein ganz einfaches Gebetbüchlein von einem prächtigen Zürcher Pfarrer. Geht nach Hause und beginnt zu lesen, und einfach indem er die Gebete da liest, ist er überführt. Jesus ist der Sohn Gottes, von der Jungfrau Maria geboren, ich habe ihn da auf den Prüfstand genommen,
Und prompt habe ich gemerkt, also der ist nun wirklich prompt überführt, wiedergeboren. Also nur als Beispiel. Dem hat es zuerst dreimal nicht gepasst. Ne? Nicht für gut gefunden, um Gott in Erkenntnis zu haben. So. Weiter, es kommt unser Anliegen. Ah, aber etwas Wichtiges muss ich jetzt sagen. Die sagen, und das ist die Voraussetzung für unsere, ja, Hunderttausende, Millionen, Billionen rückwärts in einem Schöpfungsablauf unserer Wissenschaft. Diese Aussage, dass die Naturgesetze, wie wir sie heute kennen und handhaben oder damit manipulieren gar, immer so gewesen seien. Und das ist grundfalsch. Das werden wir gleich sehen. Warum? Wer kennt das Büchlein von Ostermann, Unsere Erde, ein junger Planet? Bravo. So. Der hat ziemlich genau das endlich schriftlich festgehalten, wovon ich innerlich schon längst überzeugt war. Dass zum Beispiel unsere Erdoberfläche, was ihre geologische Struktur betrifft, die Ölvorräte, die Kohlenflöße und Erdgase, unsere Gebirgsfaltungen und was es immer ist, an geologischen und entsprechenden Gegebenheiten auf dem ganzen Erdenrund, dass die Dinge unmöglich durch eine langsame Entwicklung entstanden sein können, sondern ganz deutlich ein Produkt einer riesen Globalkatastrophe ist. Denkt mal ein bisschen nach. Ja, und zwar beweist er das sehr sachlich mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. So, und jetzt Petrus. Ja, dass also die global über alle Gebirgshöhen der Erde gestiegenen Wassermassen der sogenannten Sündflut in den Tagen Noahs, das, was wir heute auf dem Erdenrund vor uns haben, an geologischen Tatsachen, in nur einem Jahr jener Katastrophe zustande gekommen ist. Das ist eine Überraschung. Überraschung. Ich kann, wenn ich jetzt Chemiker wäre, auch noch, Physiker, könnte ich mich ein bisschen, was wollen wir sagen, Kieselerde und etwas Lehm in der Hand, das nehmen, das wird gemacht, und ein Riesendruck, 200 Atmosphären, gepresst, plötzliche Hitze, Kälte, Abwechslung, in 5 Minuten habe ich einen künstlichen Edelstein in der Hand. Aber nur durch welches Mittel? Außergewöhnliche physikalische, chemische Gegebenheiten braucht es dann. Wenn die Wasser bei Noah so und so viel über den höchsten Berggipfeln standen, die unter allen Himmeln sind, welcher Berggipfel auf der Erde ist nicht unter den Himmeln? Bitte, keiner. Also, wie viel Atmosphärendruck lasten dann auf der normalen Erdoberfläche? Beinahe 1000 Atmosphären, wo wir wissen, bei 100, 200, 300 Atmosphären Druck sich ganz chemische Elemente in ganz andere Dinge verwandeln. So. Und so weiter und so weiter. Das gehört alles dazu, dass wir heute im Vertrauen zum Worte Gottes und zu Gott selber, wie die Bibel es uns schenkt, oder Gott uns in der Bibel geschenkt hat, völliges Vertrauen, völliges Überführtsein von der Zuverlässigkeit, Treffsicherheit unseres Gotteswortes unseren Weg gehen können. Petrus fährt weiter. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel, Mehrzahl, und eine Erde waren, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes. Durch welche die Wasser der damalige Kosmos, das damalige Weltall